Podcast Bad Cat Cousine. Hä? Bad Cat Cousine Podcast, mittlerweile Folge 9, vis-à-vis von mir hockt Legende, genau. Kann man so sagen. Freddy Frutig, besser bekannt unter dem Namen Freddy Steady. Herzlich willkommen.
Freut mich, dass ich hier mit dir ein bisschen kann.
Ja, mir freut es, weil wir okay, ja, bei dir in der Küche.
Genau.
Es ist morgen irgendwie 10 Uhr, also relativ früh für einen Musiker. Wie gehst du mit dem um?
Ich bin kein Musiker, ich bin ein Schlagzeuger.
Also, das ist tot.
Nein, du, ich meine, ich bin in einem Alter, wo man die senile Bettflucht hat, oder? Also vom Wachschäfer morgen, und dann hast du auch etwas vom Tag. Also von dem her ist das kein Problem für mich.
Also typisch schweizerisch, der genau. Frühe Vogel fängt den Wurm oder so.
genau.
Ja, wie kommt es dazu, dass wir zusammenhocken? Wir sind vor noch nicht allzu langer Zeit beim Grillen an einem Tisch gehockt und irgendwie habe ich dich ein bisschen angezündet wegen einem Buch, das heisst «Hunde wollt ihr ewig rocken». Und du hast dann so gesagt, ich kann dir im Fall schon mal erzählen, wie es wirklich war. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, aber dann so, dass die Leute etwas erfahren.
Genau.
Du bist aufgewachsen in Solothurn und ein paar Zufälle haben dazu geführt, dass du zu der Gründungsmitglieder, kann man so sagen, von der erfolgreichsten Schweizer Rockband gehört. Genau. Hast, oder für mich eben eigentlich immer noch ein bisschen. Erzähl mal, ein bisschen, wie hat das alles angefangen? Aus deiner Sicht? Also.
Ja, also ist grundsätzlich natürlich meine Sicht, alles, was ich hier erzähle. Oder? Es gibt verschiedene Ansichten, das hören wir dann vielleicht später noch. Ich bin Solothurn, mein Vater war Schlagzeuger und der hat mir irgendwann ein Schlagzeug gekauft und ich wollte eigentlich Dambauer werden. Das ist dann nicht gegangen, weil ich zu klein war und die Trommel zu gross. Und nachher habe ich das Schlagzeug bekommen, auf ein Schlagzeug spielen und bin überall erzählt, ich sei der geilste Schlagzeuger. Oder? Bis dann irgendwann so ein Trio kam und gesagt, du, wir suchen noch einen Schlagzeuger. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Oder? Wann haben wir Probe? Das sieht in einer Woche. Und ich habe einfach nichts können. Oder? Also ich habe einfach gedacht, also gut, das ist Minimum ein Beat, musst du jetzt können. Oder? Das habe ich dann gemacht und in einer Woche habe ich die Probe gehabt, habe ich herausgefunden, dass die anderen zwei oder andere drei eigentlich gleich viel wenig können, also gleich wenig können, wie ich selber. Das war so die erste Band gewesen. Ich habe mich nachher relativ schnell weiterentwickelt. Ich bin dann so John Bonham, oder? Also die neue, damals die neue Art von Schlagzeuger. Mhm. Ich habe mich eigentlich auf das konzentriert und zu dieser Zeit hat es noch nicht viele Drummers gegeben, die das so gespielt haben. Es gab viele so Rockabilly-Drummers, die halt alles so fast gestangen sind hinter dem Drum, ja. Oder? Und habe dann nachher den Phonarp lernen können. Solothurn vor dem Manor, damals Nordmann, hat man sich so getroffen. Die Jugend, oder? Und der von Arp hat gesagt, ja, er spielt in einer Band, die heißt Montezuma und sie suchen einen Drummer. Und so hat gesagt, ja, ich bin der, oder? Und dann mit dem mal zusammen gespielt, damals in der Schreinerei von meinem Vater, und haben dann so Zeppelin-Songs gespielt. Und der von Arp hat gesagt, leck, ist das geil, genau so einen brauchen wir. Dann bin ich in die Band Montezuma, das war dann irgendein Sextett, eine Riesenband, mehr so Santana-Zeug gespielt. Und
ja, anspruchsvoll im
Ausland. Ja, das haben wir einfach gefunden, wir sind die Geilsten und so. Die Band hat es dann nachher etwa 3-4 Jahre so gegeben, geschrumpft zu einem Trio. Da ist der Jürg Nägeli dazugekommen, ja. Der war damals auch so einer, ein Solothurner Crack in der Musikszene. Und dann ist er dazugekommen und dann haben wir das dritte Höhe haben wir gefunden, jetzt müssen wir einfach Geld verdienen. Oder? Dann hat er einfach Beatles-Songs lernen und dann gefunden, wir gehen dann so ein bisschen ins Tanzmusik, Rock'n'Roll-Business und gehen dort Geld verdienen. Das haben wir gemacht und ein paar Gigs gehabt. Und dann ist dann der Herr von Rohr plötzlich auf uns zugekommen. Der hat ja dann damals schon Krokus gehabt. Mhm. Mit dem Tommy Kiefer damals noch als Gitarrist und noch andere Leute in dieser Band. Und das hat nicht funktioniert. Und dann hat er gefunden, wir sind so geile Sachen, ob wir nicht eine Reunion machen wollen. Und die Reunion ist dann mir ein bisschen sauer aufgestossen, weil ich gesagt habe, von Rohr kann schon kommen zu uns, aber der hat keine Schlagzeugstöcke, aber der hat schon Schlagzeuger gesehen, Krokus. Oder? Und hat natürlich schon den anderen Namen gehabt von, wenn der in einer Band ist, geht es nicht lange, dann ist die Band am Arsch, oder? Weil er war bei Kaktus voran.
Ja, genau.
Und das ist nicht lang gegangen und der hat das gerebelt, oder? Und dann hat man sich dann dort so geeinigt und gesagt, das gut, machen wir. Und das war eigentlich der Startschuss von Krokus, oder? Das heisst, wir waren dann zu vierter gewesen. Der Fonro hat gesungen, ein bisschen Piano gespielt. Und etwa einen Monat, zwei später ist der Tommy Kiefer dazu gekommen. Das war eigentlich nachher die Tourformation von diesen Krokus. Ja,
so wie man sie heute kennt.
Genau. Und dort ist es nachher eigentlich losgegangen. Dort hat man nachher die erste Platte, «To You All», aufgenommen. Wo zum Teil noch Songs drauf waren von der vorherigen Krokus, also wo der Fonro noch drum gespielt hat, oder? Also ist er indirekt, dann hat er eben den gleich gespielt, oder? Auf der Platte. Und hat die «To You All» gemacht, dann haben wir «Painkiller» gemacht, und nachher ist das «Metal-Rendezvous», also etwa drei Jahre später, es war 77 gewesen, im 79 haben wir nachher das «Metal-Rendezvous» aufgenommen und dort hat es nachher gerebelt, oder? Dort ist dann nachher wirklich, international einfach Post ab. Wir waren dort im rechten Moment am rechten Ohr gewesen, nach der ganzen Disco-Scheisse, oder? Ist dann plötzlich der Hardrock wieder gekommen, oder? Und wir sind einfach dort halt, ja, mit viel Glück gehabt. Und die Platte ist jetzt Amerika auf den Tischen gelandet, zu England auf den Tischen gelandet. Und von dort aus ist dann nachher, ja, hat's, haben wir Gas,
gell?
Genau.
Es hat ja noch so einen Moment gegeben, wo man der Sound von damaligen Krokus noch ausgefegt hat, oder? Es ist ja alles noch so ein bisschen melodiöser, ein bisschen pompöser, ein bisschen anspruchsvoller, genau, wie man dann gesagt hat. Und dann hat man das ausgemistet und hat sich da irgendwo wirklich Rock'n'Roll her... der berühmte Soledurner würde sagen, reduced to the max, oder?
Genau.
Weisst du noch, wie das dann stattgefunden hat?
Es war eigentlich ganz simpel gewesen. Wir sind 1978, weiss, dort rum, sind wir ACDC schauen, ins Volkshaus. Das war dann eine Punkband, hat man gesagt, oder? Eine australische Punkband. Wir sind in das Volkshaus. Eigentlich dachte ich, da gehen wir mal schauen. Da hat Spahn im Vorprogramm gespielt. Und die haben vor dem Vorhang gespielt, oder? Die haben gespielt, oder? Ihr Launensee und so. Ja. Und hinten dran hat der Phil Rudd von ACDC Drum Soundcheck gemacht. Und zwar einfach vom Monitorsystem. Du hast Spahn nicht mehr gehört vor. Das hat Ton eigentlich, leck mir am Arsch, oder? PA haben sie bauen, bis oben an Tilly. Also einfach etwas, was noch nie gesehen ist. Und dann haben die DC mit dem Bon Scott angefangen. Und dann sind uns einfach die Läden ab und gesagt, das, was wir hier machen bis jetzt, das ist alles Hafenkäse. Das muss jetzt einfach ändern. Und von dort an, das war eigentlich der Ursprung gewesen, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir das Zeug anders angehen. Und von dort an ist dann nachher eben, aus dem ist dann nachher ein Metal an dem. Also wenn «To You All» los ist und «Painkiller», das ist alles eben, wie du vorhin gesagt hast, noch ein bisschen verspült gewesen und so. Und dort ist dann nachher, ja, haben wir der Gump genommen,
der Link in die,
genau,
Richtung.
Genau.
Das ist ja dort, wo ich auch von einem Konzert heimgehe und am liebsten durch die Gitarre verbrenne, weil ich denke, ich habe einfach nichts. Oder? Die haben gesagt, wir sind geile Siege und wir lassen es los.
Oder? Also das war eigentlich die Stärke von dieser Band. Oder wir waren wirklich ein verschworener Haufen.
Aha.
Und damals hat es noch keine Ego-Probleme gegeben, sondern wir haben gesagt, wir sind und wir gehen Amerika, wir nehmen alles ein und überhaupt. Und die Leute haben uns ausgelacht und wir haben gesagt, ja, vergesst es einfach. Wir sind wirklich, wir haben einfach gewusst, wir werden das schaffen. Oder? Und das ist meiner Meinung nach der Grund, wieso passiert ist, neben dem Glück natürlich. Aber wir waren wirklich verschorener Haufen gewesen und jeder hat eigentlich automatisch in dieser Band seinen Job übernommen. Also, das ist der Fonrohr. Der Fonrohr ist ein Macher, der Fonrohr ist ein Netzwerker. Aber er hat natürlich auch seine Schwächen. Wie ich auch, wie der Fonarbau. Und genau das war spannender gewesen. Das ist dort, sind die Engländer, die Amerikaner total abgefahren, weil wir sind so etwas Exotisches gewesen. Und wir haben dann eigentlich immer gesagt, wir machen Rumpelrock, oder?
Aha.
Und das war so speziell gewesen, weil die Engländer haben das anders angegangen, die Amerikaner sowieso, und dann sind wir hier in die Schweiz gekommen. Und die sind einfach durchgedreht. Und das war eigentlich die Stärke von dieser Geschichte. Und das ist halt leider, ja, hat sich das verändert langsam. Ja. Genau.
Willst du etwas über das sagen? Wir gehen weiter, ja, in die Geschichte, oder?
Also, ich meine, was soll ich sagen? Es ist, Ich habe vorhin gesagt, auch der Egozentriker. Das heisst, es fängt irgendeinmal an, du machst am Anfang machst Musik aus Passion, weil du einfach Musik machen willst. Geld ist sekundär. Mhm. Du schaust, dass irgendwie jemand drunter kommst. Und plötzlich hast du gemerkt, oh, weißt du was, mit diesem Zeug kannst du Geld verdienen. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass wenn man Songs schreibt, oder, dass man da richtig gut Geld verdienen kann, vor allem wenn du noch Platten verkaufst und im Radio gespielt wirst und so. Und dort hat es eigentlich der erste Klick gegangen. Da hat es plötzlich geheißen, ja, von Art von Rohr, das sind Songwriters, oder? Das stimmt auch. Also, mhm. die viele Ideen sind von dort gekommen. Aber wenn du natürlich nachher siehst, wie die Songs entstanden sind im Probelokal, wir haben dort 5-6 Tage probiert. Also, die Songs sind entstanden durch die 5 Leute, die dort gespielt haben. Klar hat der eine die Linie geschrieben und der andere hat den Text geschrieben. Das ist ja alles okay eigentlich. Aha. Nachher ist es natürlich gegangen, ja, wer hat jetzt was, oder? Und da hat man die Songs angemeldet und ja, nein, ich bin der Fanart und Fanrohr, wir sind der Longnoses und wir sind Krokus. Und die haben natürlich immer gesagt, ja, Moment jetzt. Das stimmt nur bedingt, oder? Und der ist schon losgegangen.
Also das sind wir noch in der Zeit noch vor Metal Rendezvous in dem Fall?
Nein, bis Metal Rendezvous ist das eigentlich, also Metal Rendezvous ist eigentlich so die erste Auseinandersetzung war, wer hat jetzt was geschrieben. Aha, ja. Und das ist natürlich nachher weitergegangen. Bei der nächsten Platte war das immer ein Thema gewesen, oder? Und da habe ich halt immer dagegen gesteuert. Ich habe immer gesagt, nein. Und mir ist so blöd. Ich habe alle Songs geschrieben. Ich habe nachher noch Projekte, die ich selber gemacht habe. Aber ich habe einfach gefunden, es macht keinen Sinn, wenn jetzt jeder da irgendeinen Song reinsteuert. Der eine tönt wie Frank Sinatra, der andere tönt wie AC/DC. Es funktioniert nicht. Also, wenn du doch schon ein Team hast, wo das funktioniert, ist ja das eigentlich fantastisch. Ja. Ist gleich wie wenn einer in der Band ist, der gut aussieht. Eigentlich ist das hure cool für die anderen, die nicht so gut aussehen. Und einfach schnell, zum Beispiel Mandy Meyer ist das Thema. Der Mandy Meyer ist zu uns gekommen, weil der Tommy Kiefer ausgestiegen ist. Der Mandy Meyer hat einfach, in Amerika vor allem, Girls, die sind reihenweise umgekehrt. Plötzlich hast du vor der Bühne einfach die geilsten Weiber gehabt. Und der Mandy, der nur mehr so machen, dass sie die durchknallt. Dann hat das Bravo in Deutschland das mitbekommen und macht eine Home Story. Und in dieser Home Story ist halt der Mandy Meyer eine ganze Seite. Und alle haben den Mandy Meyer geredet. Und wir halt hinten dran so 4000 Seiten, oder? Und dann sind gewisse Herren in dieser Band ausgeflippt. Und wir hatten der Mandy Meyer mit auf der Amerika-Tournee geführt.
Aha.
Wegen dem.
Ah, Scheiße. Das ist jetzt, also, wir können den Namen nennen, wir reden ja nicht vom Lord Voldemort, oder?
Also, der Von Rohr, also, es ist Von Rohr von Arp. Das ist eigentlich so die zwei gesehen, wo ein grosser Teil zum Erfolg beibringt hat, durch ihr Songwriting. Aber wenn du Geschichten schaust, oder was, wie das stattgefunden hat, also ist Opsi gegangen, nachher ist eben Metal Rendezvous, nachher ist Ding gekommen, nicht die geheissen. Wie hat sie geheissen? One Weiss at a Time, genau. Und dort ist eigentlich so, dort ist es einfach wirklich Opsi gegangen. Wir sind dann mit dem Clive Davis in New York im Büro gewesen. Clive Davis, das ist einfach der Mann damals in Amerika, Whitney Houston, Aerosmith. Genau. Wir sind mit dem im Büro gewesen. Und wir sind wirklich kurz davor, dass es wirklich explodiert wäre. Und das hätte nicht müssen sein, oder? Und weil halt die ganzen Ego-Geschichten so weit vorwärts getrieben sie wurden, dass man am Schluss die Plattenfirma genau ausgespielt hat. Also da war Geffen im Gespräch, Arista im Gespräch. Und der Manager von Krokus hat dort hinterher gemeint, oder es ist nicht von einer Rolle involviert gewesen, man hat einfach das Gefühl gehabt, ich kann den besten Deal holen. Und du tust nicht den Clive Davis und den John Geffen und Kolotner, das ist der Produzent, also der, der eigentlich Aerosmith und so auch nachher unterstützt hat, die tust du einfach nicht verarschen. Und dann hat es gerabbelt. Dann hat es geheissen, nein. Geffen, John Kolotner gesagt, oh, Motherfuckers. Ich habe dann noch einen getroffen, drei, vier Jahre später in Zürich mit Aerosmith. Da habe ich mit dem ein geredet. Dann sehe ich rausgelassen, das darfst du gar nicht erzählen. Das darf man nicht tun. Und dort ist eigentlich nachher nicht gegangen. Oder, nachher hat man mich geführt. Dann hat man noch Headhunter gemacht. Das Album ist gut gelaufen. Aha. Das war noch cool gewesen. Der Drummer haben sie aber auch innerhalb von einer Tournee zu Boden geschraubt, oder? Und nachher ist es passiert. Nachher haben sie den Fonrock geführt. Und nachher sind sie irgendwie in die amerikanische Seichtrock-Dings abgedriftet, wo einfach muss sagen, ja, jetzt ist es gestorben. Oder? Und von dort aus ist ja nachher Formation X, Formation Y, das hat ja nicht mehr gehört, oder?
Ja.
Ja. Das ist eigentlich so.
Also, als ich es recherchiert habe und dem ein bisschen nachher bin, hat es mich auch gedacht, ich von dem Moment an, wo du entlassen worden bist, ist ja, man kann das auch so lesen im Netz, von der da ist es losgegangen mit einer Personenschlacht, die auch keine andere Band auf dieser Welt vorzuweisen hat. Das ist ja Wahnsinn, der Personalverschleiß, wo die Band in der letzten, also überhaupt in ihrer Entstehungsgeschichte durchgemacht hat. Aber was mich am meisten erstaunt hat, ist, es soll jetzt nicht verwerflich sein, oder der Drummer, das ist wahrscheinlich die Person, die du am ehesten und am schnellsten kannst auswechseln in einer Band. Da darfst du mich gerne korrigieren, wenn du nicht der Meinung bist. Aber dann hat man echt ja, den Urgründer von Krokus gespickt. Im Netz ist zu lesen wegen einem Blickbericht. Kannst du etwas zu dem, oder du bist ja dort eigentlich gar nicht mehr dabei gewesen. Hast du das
erlebt? Ja, eigentlich ist es simpel. Es ist wirklich auf ganz simple Dinge gestrickt. Also erstens mal die Ego-Probleme. Oder? Ich bin der Beste, wir sind Gründungsmitglieder und du bist Secondhand, du bist nur ein Drummer und so. Hat natürlich andere Gründe. Ich bin relativ gut angekommen. Dort beim Publikum, wir haben ein Drum-Solo gemacht und ich habe, weißt, ich bin absolut nicht Egozentriker, also das Profilierungsneurose habe ich abgelehnt. Aha. Wirklich, also ich brauche das wirklich nicht mehr, aber ich einfach die Leute können begeistern. Mir sagt man nachher, ich sei ein Sonnenkind und ich bin gut drauf und das ist eigentlich so. Das habe ich natürlich auch beim Musikmachen bis zu einem gewissen Punkt können transportieren. Und das haben gewisse Leute nicht gerne gehabt. Also dort ist natürlich Krieg losgegangen. Vielleicht schnell eine kleine Anekdote. Wir haben in der Reunion, die wir gemacht haben, 2008, 2009, oder, haben wir in Schubfahrt gespielt und wir sind hinter der Bühne gewesen, haben auf die Bühne wollen. Und nachher haben vor, ich weiß nicht, 5-6 Gielen gesehen und gesagt, hey Freddy, Steady. Und dann kommt Vonrohr zu mir und sagt, du, wieso rief für dich Freddy, Steady? Und dann gesagt, ja, weil sie mich auch ein geiles Ich finden. Es ist nur eine kleine Phase, aber das zeigt eigentlich, wo genau das Problem liegt. Oder? Ich meine, man muss sehen, das spreche ich auch nicht ab. Der Vonrohr ist musikalisch einer der Top-Cracks in der Schweiz. Ja, wenn der klar wäre im Kopf, dann wäre er wieder Polen. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern mindestens europaweit. Aha. Und ich sage es eigentlich simpel. Er ist der geilste ein Netzwerker, der aber hinten durch das Netzwerk gerade in der Tür schneidet. Und genau so hat es eigentlich immer funktioniert. Und wenn du schaust, die ganze Welle von Krokus, wir hatten die Reunion im 08, da haben wir im Stade de Suisse gespielt, da sind 12'000 Leute gekommen.
Ja, bin ich dabei
gewesen. Genau. Und von dort an, nach dem Konzert, ist es wieder losgegangen. Genau das gleiche Glier wie im 82. Ja, wir müssen so, was wir international verhandeln. Ja, wir müssen dünnen wie. Und er sagt, hört auf, hallo, wir sind 60-jährige alte Säcke. Habt doch einfach den Blauschen Daumen und macht die Werte die Welt nicht mehr erobern. Wenn der mal die Augen auftut, es gibt eine andere Szene. Die Jungen, denen gehört die Welt. Also haben wir doch einfach Freude, oder? Die ist so weit drüber, als ich da ausgestiegen bin. Er sagt, ja, leck mal was. Das kann man einfach nicht bewegen. Aha. Und dann hast du gesehen, was nachher passiert ist. Oder? Ist wieder langsam so das Loch ab. Und wir haben zwar nachher das Endkonzert gemacht. Auch dort wieder. Wenn ich so ein Abschiedskonzert gemacht habe, das hat gerabbelt. Und ich habe mir einen Thron gesetzt für forever in dieser Huren Schweiz. Nein, sie machen einfach ein Konzert, laden nicht einmal die das ganze Zeug einfach initialisiert haben. Es geht nicht nur um mich, es geht auch um Manager und Raudis, die sich den Arsch aufgerissen haben für die Band. Wir laden die nicht einmal ein. Und die Leute haben das gemerkt und dann gehen sie auf die Bühne und machen ein normales Konzert. Das kannst du nicht machen. Das ist also, das, was ich meine.
Wir reden vom Abschiedskonzert im Hauer
Genau, das Abschiedskonzert. Und das ist das, was ich meine. Gross aufbauen, super, immer gut, hinten dran gerade wieder verschneiden.
Ja.
Und zur Frage wegen dem Trümmer führen, ein Gründungsmitglied, es geht eigentlich gar nicht um meine Person, sondern die Idee überhaupt drauf zu kommen, dass man eine Band, die so simple Musik macht, wo ein Trümmer ist, dabei, der Druck macht. Ich meine, ich bin nicht ein super Trümmer, aber Druck machen kann ich. Das weiss ich. Und wir führen den.
Aha.
Ich meine, und nachher holst du einen Trümmer, ja, das ist nicht be- also, ich meine, wie kannst du jetzt schauen? Der Flau, ganz geiler Trümmer. Also, kein Thema. Ich ist ein guter Kollege von mir. Aber es bringt nichts. Es bringt einfach nichts, weil die hure Bedside Radio musst du einfach mit Druck klopfen und einen guten Groove haben, that's it, oder?
Aha. Und vielleicht auch die Eigenart. Oder ich sage immer, die Gitarristen wollen ja immer Solos genau so nachspielen, wie das ihr ein Vorbild gemacht hat. Oder? Und dabei hat sich der gar nichts überlegt. Das war einfach seine Art, genau, wie er das gespielt hat. Und das vergisst man ein bisschen. Und Drummer ist ja das Gleiche. Also ich bin ein Fan von Krokus, muss man ganz klar sagen. Und für mich gehörst du, bist einfach der Krokus-Drömer. Punkt. Die anderen, die habe ich nie eingeblendet in meinem Kopf. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eines von der Geheimnis von Krokus. Oder?
Ja.
Wenn du mit Leuten redest auf der ganzen Welt, dann ist deine Mähne und du hast immer so einen ugly Blick irgendwie auf den Fotos, wo man immer der Kasper macht. Auch, oder? Das ist einfach Freddy Steady und das ist Krokus.
Ja, das ist ja so. Das glaube ich heute noch so.
Ja. Also, das ist aus Fansicht,
ja, ja,
oder?
Es ist aber auch, das ist das, was ich auch immer sage, also nicht nur mit Krokus, sondern eigentlich jede Band. Also ich kann das sagen, ich bin mal 4 Tage mit dem Drummer von Rammstein in Davos gewesen, sind wir eingeladen gewesen für das Spengler Cup. Und da hatte ich 4 Tage Zeit mit dem Drummer über Rammstein zu reden. Ich meine, Rammstein ist jetzt wirklich ein Multimillionen-Dollar Projekt, also die verdienen Kohle ohne Ende. Dann hat mir gesagt, du bist eine Band, du hast so viele Leute, du bist erfolgreich. Never ever change a winning team. Und wenn einer ein bisschen hinkt, dann musst du dem helfen, also wieder reinkommt. Sei jetzt das drogenmässig, sei jetzt das beziehungsmässig und so. Und nachher musst du alles teilen. Es muss jeder eine Aufgabe bekommen. Wenn du halt kein Songwriter bist, dann machst du halt Buchhaltung oder weiss der Teufel was. Und nachher werden die Millionen, die überbleiben, geteilt durch 6. Du lässt dich nicht bestechen, du machst keine Sponsoring-Deals, sondern du bist die Firma. Mhm. Das hat mich total beeindruckt. Und genau das ist es. Das ist das, was eine Band ausmacht. Und dann, wenn die Band so zusammenhaltet und so eine Powerkugel ist, dann schreibst du auch die rechten Songs. Und dann gehst du auf die Bühne und dann bloßest du die Leute weg, weil sie genau das wollen spüren. Mhm.
Ja, das ist, du bist mit dem Mindsetting bist genau das eingestellt.
Genau.
Und nicht, wer hat jetzt mehr Recht an diesem Song.
Das interessiert gar niemand. Wenn du sagst, das interessiert es jemanden, ob jetzt nicht von Rostetti oder von Arp oder Cousy oder was auch immer draufsteht. Sondern man verdient einfach Geld mit dem, das ist schon richtig. Aber wenn du doch Kopfteile rauf kannst, so bist du, wo wirklich Millionen fließen, ist das Peanuts. Und das haben sie nie verstanden, nie. Verstehen sie auch heute noch nicht.
Ja.
Leider.
Das ist sehr, sehr schade, oder, für das Projekt. Das liest man auch, wenn man in Metal- und Hardrock-Communities lesen geht, Deutschland, ja, Riesenszene. Dann liest man dort auch immer wieder, dass es hat Leute, die der Band die Liebe gekündigt haben, nur durch die wechseln. Oder?
Ja, definitiv.
Ich ging jetzt nie so weit, weil mir gefällt halt einfach das Endprodukt enorm gut. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was vorhin erwähnt hast. Die ganzen Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Geschichten, die werden immer aufgejubelt. Die hat auch der Chris immer wieder als Bad Boy vorgestrichen und so. Aber es gibt ja dann, gerade wenn es um Drugs geht, auch immer die Gegenseiten, oder? Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so der Dilly ging, dann würde ich wahrscheinlich komplett abheben. Und würde wahrscheinlich ja auch das Gefühl haben, ich bin der Superman, mir gelingt jetzt auch gerade alles und ich prestiere auch alles. Aber es hat ja auch die Schattenseite gegeben. Wie weit hat der Alkohol und Drogen auch einen Teil zu diesen Geschichten beigetragen?
Also, so wie ich mich mal erinnere. Also ich weiss zum Beispiel eins, dass wir in den guten Zeiten, so 82, wo es richtig losgegangen ist, hast du einfach in der Garderobe neben der Sandwich ein Säufel Koks gehabt. Das war einfach dabei gewesen. Aha. Ich habe mich von dem können, also entfernen, ich habe gar nie Koks, ich habe mein ganzes Leben noch nie Koks gehabt. Ich weiss auch, warum ich die Finger davon gelassen habe. Man hat dann schon gemerkt, dass der eine oder andere einfach so eine Nase nimmt, oder? Und gut drauf ist und so. Und das hat man aber dann, das ist einfach, ja, das ist normal gewesen, wie ein Kiffen oder ein Bier saufen und so. Ich weiss einfach, als später, als ich nicht mehr dabei gewesen bin, als gewisse Leute in dieser Band paranoid geworden, also die Tournee verloren haben, in die Schweiz geflogen sind, weil sie Angst hatten, sie werden ermordet, oder? Von irgendeinem Manager, seinem Bodyguard oder was immer. Und drei Tage später wieder zurückgeflogen sind. Also, das ist natürlich aus der Koks-Geschichte raus. Was Sex, Drugs und Rock'n'Roll anbelangt, es ist eigentlich noch verrückt, oder? Du bist als Rockmusiker oder als Star, wie du mal immer sagst, ja, das muss geil sein, ja, weißt du, hey, Rock'n'Roll und die ganze Welt bereist und so. Ich kann sagen, es gibt nichts Langweiligeres als das. Du bist 9 Monate auf Tournee, spielst auch oben den gleichen Huren Scheiß. Du weißt nicht mehr, in welcher Stadt du bist, du weißt nicht, auf welchem Kontinent du bist, du weißt eigentlich gar nichts mehr. Weil du fährst vom Hotel, vom Flugplatz, fliegst noch immer nach, spielst wieder. Und das mit dem Sex, das ist vielleicht die ersten 2 Wochen gut. Nachher kannst du die Gritten nicht mehr sehen, sagt es. Das ist Horror im Fall.
Ja, also ich das kann mir das gut vorstellen.
Und dort hat es natürlich dann schon, weißt, so Missgunst gegeben. Also, ich habe meine Frau lernen können, in Amerika. Also ich bin nicht mehr verheiratet mit ihr, oder? Aber ich habe meine Frau dort lernen können. Es war eine Gruppe gesehen. Und der Von Rohr hat alles daran gesetzt, die Frau reinzubekommen, oder? Und ich halt auch dort gewonnen, ja.
Wie immer Trümmer, oder?
Wie immer Trümmer. Genau. Und ja, das ist, wird einfach überbewertet. Es ist ein knochenhärter Job. Es ist wirklich ein knochenhärter Job.
Ja. Das wissen die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht alle. Das vergisst man ging, man ist 2 Stunden oder 2,5 Stunden oder je nachdem auf der Bühne. Und der Tag hat aber 24 Stunden. In dieser Zeit tut man reisen, hängt um. Irgendwann hast du die Crew, das heisst, du bist nicht mehr selber am Aufstellen. Du bereitest dich nur noch vor und du hast sehr viel Zeit, die dich irgendwie beschäftigen musst.
Genau.
Das
genau.
Ist selbst bei so groben Musikern wie ich bin, ist das immer das Thema. Oder?
Genau. Und du weißt ja, zu dieser Zeit hat es keine Handys gegeben.
Ja.
Wir haben noch Briefe geschrieben. Und wenn du telefoniert hast, hast du schauen, dass du die finanziellen Griffe bekommst. Eine Minute, 5 Stutz kostet oder sowas. Also, du bist natürlich in deinem Hotelzimmer gewesen, einsam, hast dich eingeschliesst. Aus hast du nicht können. Wenn du in die Hotelbar runter bist, hat es sicher ein paar Tussis gehabt, die Figu fertig gemacht haben. Oder? Also du bist einfach dort in deinem Zimmer gewesen und hast einfach gewartet, dass der nächste Tag weitergeht. Und eben, du sagst es, du wartest 22 Stunden, wartest, was die 2 Stunden auf die Bühne kannst gehen. Das hingegen, das Spielen selber, das ist dann wieder geil gewesen, logisch. Ja. Wegen dem machst du es so, oder? Aber das Ganze drum und dran ist eigentlich, ja, ist einfach eigentlich langweilig. So. Ja,
das ist der Preis, den du zahlst für die 2 verdammt geilen
Stunden. Ja, und das ist halt einfach, es gibt noch, weißt du, es wird wirklich noch ganz viele Sachen zu erzählen geben, oder? Also, ja, noch eine Frage?
Ja, ja. Ja, wir können dem auch noch eine zweite Mal Dings machen über die Sachen. Nein, was mich noch interessiert ist, wo der näher zurückgekommen seid, wo der Von Rohr weg war, wo das eigentlich international abgebrochen ist, das Ganze, hat ja typisch der Schweizer gesagt, ich habe es ja immer gesagt.
Genau.
Oder? Und der Blick hat dann auch getitelt natürlich, sie kommen zurück mit leeren Hosensäcken, ist eigentlich ja, ein Häufchen Elend, wo da zurückkommt. Sie haben zwar die Welt erobert, aber es ist wie in einem Krieg, oder? Du kommst zurück mit einem Haufen Verletzten und Beinen amputiert und so. Und so ist man dargestellt oder seit dir dargestellt worden in der Presse, das kann man auch heute noch nachlesen. Und da hat Rowe hat sicher gespielt, ein Manager in Amerika, der noch später im Interview gesagt hat, das war eine goldige Kuh gewesen, und die haben wir rausgenommen. Das bin ich heute noch stolz.
Er hat recht.
Kannst du mal ein bisschen über den erzählen?
Also, Der Manager, wir haben ja seit langem immer den Putzdown im Vordergrund, ja. Und das ist der Böse. Der Putzdown ist überhaupt kein Böse. Der Putzdown ist einfach ein cleverer Businessman. Der hat relativ gleich mich, dass die Band zu Boden geht. Also die sind ja nicht blöd, oder? Mhm. Und hat natürlich uns gehetzt. Ich meine, der hat 20% glaube ich, auf den Top hat der genommen. Also jedes Konzert, das wir gemacht haben, hat er Geld verdient, ohne dass er etwas hat müssen machen. Der hat uns einfach zu Boden geschraubt, weil wir es heil machen mit uns. Da gibt es eine Geschichte dazu. Aha. Im 1900, Anfang 81 Tour, genau, läutet uns der Dr. Stern, ist das gesehen, das ist der Anwalt, den wir in Zürich hatten, läutet uns an und sagt, hey, der Vertrag, den ihr mit dem Putzdown unterschrieben habt, 1980, ist nicht gültig, weil ihr habt keine Anwaltskonsultation gehabt, einen amerikanischen Anwalt, der das, der Anwalt, den Vertrag tut, bestätigen.
Also Beglaubigen.
Beglaubigen, so, genau. Ja. Und wir waren dann in Atlanta, ich weiss nicht, im Hotel. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir es, jetzt können wir aussteigen, ohne dass wir irgendein Problem bekommen und ein anderes Management holen. Weil dann ist der Peter Mensch, das war ACDC-Management, die haben Interesse gehabt. Wir hatten natürlich ganz viele Organisationen, die mit uns arbeiten wollten. Also hätte schon einen besseren Deal können holen. Und am Oben, wo der Putzdown in Atlanta war, sagt der Herr von Rohr, Putzdown, weisst du eigentlich auch, dass dein Vertrag nicht gültig ist? Und dann ist es etwa 30 Sekunden gegangen und dann hat der Putzdown gesagt, okay, das Hotel ist gecancelt, die Tour ist gecancelt, die müsst halt schauen, die kommen auch kein Geld mehr über, die müsst schauen, wie es weitergeht, ausser die bringen mir eine Bestätigung, dass der Vertrag gültig ist. Was machst du? Du läutest am Anwalt an, schaust, dass du das American Anwalt bekommst, der das bestätigt. Am nächsten Tag ist das bestätigt worden. Die Tourne ist weitergegangen mit dem Hintergrund, dass wir noch zwei weitere Jahre mit dem Putzdown unterschreiben müssen. Also es ist einfach ein ganz cleverer Sieg. Der hat uns dort angebracht. Der nächste Schritt hat mir nicht mehr gebraucht und wir haben es vergiegen. Ganz einfach. Und wenn heute einer sagt, ja, der Putzdown ist der Böse, ich sage, nein, in keiner Art und Weise. Und wenn der das natürlich sagt, der Putzdown, und das ist stolz drauf, dann muss ich sagen, geil ist ich, genau so ist es gesehen.
Ja, das hat er tatsächlich gesagt in einem Interview, da vor etwa 10 Jahren hat er gesagt, wir haben gewusst, das ist eine goldige Kuh,
und die haben wir ausgenommen. Genau. Und wir haben uns rausgenommen.
Ja, klar, das gehört ja immer dazu. Aber du kommst ja als Schweizer, kommst ja du als Nobody in eine Grösse rein, die du ja gar nicht kannst handeln. Das hat ja gar noch niemand vorher gemacht, oder?
Ja, schon. Aber es hat eben Leute gegeben, die es gemacht haben. Also zu dieser Zeit ist Steff Leppert mit uns zusammen. Und das ist auch so eine Begegnung, die ich hatte mit dem Drummer von Steff Leppert. Der hat den Arm verloren.
Ja, genau.
Die haben ihm den Arm angenommen. Das war im Dezember, 1984, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Ich war dann bei der Gianna. Dem haben sie den Arm angenommen, Arm nicht. Also keine Arme. Die Band kommt zu, das ist Anfang Januar, ins Spital, sagt, hey, geh, Giel, wir gehen im März ins Studio. Du bist unser Drummer, Arrangevo, und sonst lösen wir uns auf. Jetzt sage ich dir das.
Statement, ja.
Und ich bin dann im März ins Studio, weil ich eingeladen war, weil ich dachte, ja, die brauchen einen zweiten Drummer. Ich komme dort hin und höre einen üben. Also wirklich, die ganzen, sie sagt, Scheisse, die haben schon einen Drummer. Jetzt war das aber ein Trick, der dort geübt hat, einarmig. Ja. Und ich habe dann mit dem dort 4 Stunden lang geschnurrt, der Bart hat gesagt, weisst, ich wäre auch zu Boden. Aber da kommen meine Bandkumpels und sagen, hey, du bist der Drummer, es ist zwar nur noch ein Arm, arrangieren, weil wir gehen im März ins Studio. Das ist das, was ich meine. Weißt, und dort kannst du nachher auch, wenn du auf Amerika gehst und den Haifischen gegenüberstehst, kannst du eben bestehen, indem du einfach sagst, nein, ich mache das mal nicht einfach. Und wir haben immer gesagt, ja, selbstverständlich machen wir, oder? Ja, es hat nicht müssen sein.
Spannende Geschichte. Gehen wir einen Schritt weiter. Du hast mal im Interview selber gesagt, du bist der Einzige von diesen Gielen, der eine zweite internationale Karriere gemacht hat. Und es hat aber angefangen, irgendwie im 86, dass du mal selber eine Scheibe rausgegeben hast.
Oh ja.
Die ist vergriffen, aber bei den Büchern würde man sagen, antiquarisch ist sie noch erhältlich. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aktuell auf eBay für 45 Euro.
Ja, kann man sagen. Ich habe noch eine, ja, glaube ich.
Voilà. Kannst du auf eBay stellen. es ist immer noch ein Thema. An mir ist das vorbei. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist ja so eine. Also, ich war ja bei Gianna von 82 bis 86. Aha. Und nachher hat es mir gedacht, das kann es auch nicht sein. Also, du kannst nicht. Ich weiss noch, es war Siena, ich glaube, eines der letzten Konzerte.
Also Gianna Nannini,
Gianna Nannini, für die, die zuhören. Ja, Gianna Nannini. Und da haben wir gespielt, ich weiss nicht, 10'000 Leute. Da war die Fotoromanza dort dahin und da habe ich dort so gespielt. Und jetzt habe ich gedacht, hey, Moment jetzt. Also, es kann ja nicht sein, dass du das Leben lang mit Holzstöcken von irgendeiner runden Sachen einschlägst und dass die Lebensinhalt kann sein. Das kann es nicht sein. Ich muss hören. Und dann bin ich auf der Bühne und Gianna gesagt, hey, Andy Durne, bin ich weg. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gedacht, also gut, was machst du jetzt? Oder? Dann haben wir die Lastwagenprüfung gemacht, weil es mir langweilig war. Und nachher habe ich gedacht, jetzt machst du mal selber etwas. Und dann ist der Nägeli, der war ja dann schon länger Zeit nicht bei Krokus, der hat ein Studio hier in Zuchwil. Und dann hat er gesagt, komm, wir machen etwas. Und dann haben wir mal ein bisschen Songs aufgenommen und so. Und dann war ja dann mit meiner damaligen Frau zusammen, ja, mit der Heather, oder? Und dann haben wir dort das erste Single gemacht, «Steal the Night» und so. Und haben einfach Aufnahmen gemacht und haben gefunden, das wär's jetzt. Es ist dann relativ schnell wieder zu Boden, weil meine damalige Frau das nicht prestiert hat und ich gefunden habe, nein, das kann es auch nicht sein. Und dann hat man wieder eine Band gegründet und hat dort probiert. Ist dann nachher mit in München gesehen mit dem Produzent Armand Volker. Der hat die «Prinzen» gemacht und «Münchner Freiheit» und so. Und haben dort mit dieser Gruppe, die wir hatten, auf München können. Und das war eigentlich richtig gut gewesen. Dort haben wir richtig gute Songs gehabt. Ist aber auch zu Boden, weil der Keyboarder Vater ist geworden. Und der musste dann müssen arbeiten. Und dann ist das auch nichts geworden. Oder? Und nachher habe ich dann 89 gefunden, so, jetzt könnten wir alle mal schlecken. Jetzt gehe ich in die Industrie. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und bin nachher arbeiten, wie sich das gehört.
Ja,
oder?
So wie wir auch.
Genau. Ja. Und eigentlich 5 Jahre lang und 6 Jahre lang eigentlich Schlagzeug nicht mehr angelangt. Ich habe keine Stöcke mehr angelangt. Ich habe wirklich die Schnur voll gehabt. Aha. Und nach 6 Jahren hat es mich dann wieder gepackt und dann haben wir die Reunion gemacht mit Krokus ohne Von Rohr. Und dann ja, ist nachher «To Rock or Not To Be», die Band, die Platte geheissen dann. Das ist eine geile Scheibe, aber hat natürlich eigentlich nichts zu tun gehabt mit dem Ursprung vom Krokus, weil halt auch der Von Rohr nicht mehr dabei war. Das gehört eben auch dazu, ja, wie natürlich ich oder wer auch immer. Oder? Ja. Und ja, das ist nachher so die
Geschichte.
Es hat 2008 hat es wieder eine Reunion gegeben, das mal mit dem Von Rohr, das haben wir vorhin schon mal kurz
erwähnt.
Ja. Ja, so ist das, hat sich das erledigt.
Was würdest du jetzt sagen? Was ist einfacher? Normal bügeln oder ein Leben als Krokus auf Tour?
Also, ich würde, glaube ich, nicht mehr auf Tour nehmen wollen. Mhm. Weil das, was ich jetzt mache, ich spiele 3 Bands, 2 sind live, die dritte ist am Produzieren, dass wir das mal anbringen, dass wir vielleicht, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir mal können spielen. Ich spiele in einer Status Quo Tribute Band und spiele hier im Buchiberg Wohnzimmerquartett, genau, wo ja aus einem Witz eigentlich entstanden ist. Und das, was du dort machst, das ist dermaßen der Ursprung. Einfach Musik machen, nicht viel studieren, es lustig haben, viel lachen und einfach gut erzählen. Und das ist eigentlich das, was ich heute mache. Und das habe ich auch am Anfang gemacht. Und das müsste ich eigentlich auch machen. Eben zurück zum Träumen von Rammstein, die sagen, wenn wir das nicht mehr haben, dann hören wir auf. Und diesen Ursprung darfst du nicht verlieren. Und meiner Meinung nach hat Krokus das nicht mehr gehabt. Sondern das ist immer Kopfmusik geworden. Oder? Und das war schlussendlich das, gewesen, was sie halt einfach im Erfolg gehindert haben. Weil andere Bands hingen noch einfach Gas gegeben haben. Oder?
Ja, der Verschworener gesehen sie.
Verschworener gesehen sie, genau.
Schieben wir noch in die Neuzeit. Da hat es dann noch einen Freddy Steady gegeben bei Krokus. Mhm. Was hat dich dazu veranlasst, nach eigentlich zu wissen, es ist immer wieder das Hamsterrad, noch einmal rein zu gehen?
Ja, ich bin halt einfach ein Typ, der vergeht ohne Ende, oder? Ich kann zwar böse sein, ich kann richtig hässlich sein, aber ich kann den auch wieder vergeben und sagen, ja, was soll, es ist Tempi Passati, oder? Aha. Und dann ist man dort zusammengekommen und hat dann gefunden, ja, wäre doch jetzt Zeit, sind wir alte Männer, komm, wir machen doch eine Reunion, haben noch ein bisschen Applaus im Ende von dieser Rock'n'Roll-Geschichte und machen noch ein paar Gigs und vielleicht machen wir noch Platten und einfach wirklich locker. Und ich sage, geil, oder? Dann haben die Storaci angefragt, Storaci gesagt, zu euch Arschlöcher, komm ich nicht mehr. Mit euch, die hat mich so gefickt, all die Jahre, ich mache nichts mehr mit euch. Dann ist der Gölä gekommen. Gölä hat dreimal probiert mit uns, dann hat er uns angeschaut und gesagt, hey, vergesst es einfach, ich kann das gar nicht. Und wenn ihr das machen wollt, müsst ihr ein Storage holen und sonst vergesst es einfach. Und dann war dann irgendeine Musiksendung im Schweizer Fernsehen, ich weiß doch nicht, wie das heisst, irgendeine Samstag oben. Ja. Und wir haben dort so ein Reunion-Paket geschnürt, also das Reunion-Paket, sage ich, so ein Medley. Ja,
die grössten Schweizer ist
das. Voilà, ja. Voilà, genau.
Das ist legendär,
genau.
Das ist so viel passiert,
genau. So in dieser Sendung. Genau, genau. Und nachher ist der Storage gesagt, also er macht das, das macht er, weil das sei auch für ihn gut und so. Und dort daraus raus hat man dann gesagt, hey komm, wir machen doch das einfach, wir machen die Reunion, oder? Und das Credo war, wir haben den Plausch miteinander, wir sind eine Rumpurock-Band und wir wollen die Welt nicht mehr erobern. Es ist genau ein Konzert gegangen und dann hat der Terror wieder auf die Tür drehen. Er hat gesagt, ja, weißt du peitschst zu wenig von hinten, ja, weißt du, und ich muss jemanden haben, weißt du, der peitscht. Und er hat gesagt, hey, hör auf, weißt du nicht, der beste Huren Trömmer an, das nützt nichts. Ja, item. Und dann ist er weitergegangen, dann heisst er mal, ja, weißt du, wir spielen hier für die Alpik, haben wir noch ein Konzert, weißt, können wir 90'000 Franken übergehen. Und, weißt, wir brauchen doch das Geld, wir als Profimusiker, du schaffst schon. Dir macht sicher nichts aus, wenn wir dir nur 2'000 Franken geben. Ich sage, nein, ich arbeite, ihr reisse mir den Arsch auf, was ich mit euch mitmache, ich könnte den ganzen Tag im Nest bleiben. Vergesst es! Stunden später kommt das Telefon vom Management, genau, gesagt, ja, Freddy, weißt du, die Jungs brauchen das Geld und ich habe einen Drummer, der spielt das gratis. Dann habe ich gesagt, das ist aber kein Prozent normal, oder? Ja, weißt du, das verstehst du sicher. Dann habe ich gesagt, nein, verstehe ich nicht. Die kennen schon meine Geschichte, verstehe ich nicht. Abgehängt, dann habe ich darüber noch studiert, eine halbe Stunde später habe ich gesagt, hey, Giele, das wär's dir gewesen, tschüss, leck mir am Arsch. Das war das Ende 2011.
Genau.
Sendgültigen Ende. He? Also, jetzt muss ich. Aber ich einfach wieder daran glaubt und dachte, mal komm noch eins mit den Jungs und so. Es hätte nicht müssen sein. Ja, so ist das
gewesen. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen in die Zukunft. Oder? Jetzt ist ja die ganze Adios Amigos-Tour ist ja endlich bleiben liegen wegen Corona. Jetzt verändert sich die Welt. Jetzt kommt übermorgen der Konrad. Und sagt, hey, wir machen die letzten 4-5 Konzerte, die noch gebucht sind, machen wir im Original. Was sagst du denn?
Ich weiß nicht. Auch nein. Weil, ich kann ja nicht immer das, was ich dir hier erzähle, das ist ja nicht, ich erzähle das nicht das erste Mal, ich erzähle das eigentlich immer, wenn irgendjemand fragt, sage ich einfach meine Geschichte. Du hast, bevor man hier aufgenommen hast, gesagt, ja, es sagt ja jeder seine Sicht. Also der eine sieht es so, der andere sieht es so. Ich bin nicht sicher, ob ich recht habe. Keine Ahnung. Mhm. Wenn man die Geschichte so anschaut, ja, hat es gewisse Wahrheiten drin. Aber ich glaube einfach, der Krokus, der Lollipop ist einfach fertig gelutscht jetzt. Also, wenn sie mir einfach extrem viel Geld geben. Nein, ich weiss auch nicht.
Also, Chris von Rohr, hast du es gehört?
Auch nicht.
Jeder ist käuflich, oder?
Genau, gute Gage und auch oben ein gutes Essen. Viel Gruppis natürlich. Nein, scheiße. Brauche ich wirklich nicht mehr im Fall.
Nein. Aber für Simic wäre es gut,
ja, oder? Auch, so eine, nein, hör auf. Ja, die beste Frau soll es also von dem her.
Das ist schön. Ja, genau. Ist ja sehr sympathisch.
Genau.
Ja, dann wäre es über das Geld und dann wäre es eben vielleicht auch nicht mehr das,
nein,
was der Rock'n'Roll ausmacht am Schluss.
Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob mir irgendjemand mal gesagt, wenn ich der Von Rohr wäre, dann würde ich jetzt nicht einfach Krokus-Konzert machen, sondern ich gebe ihm vielleicht gerade einen guten Tipp.
Aha.
Chris, lass jetzt, das musst du machen. Ich würde eine Tournee machen, so eine Kopfmaulgrösse. und würde sagen, The History of Crocus. Und würde all die geilen Musiker mitnehmen und würde die verschiedenen Formationen spielen. Aha. Über 2-3 Stunden, so ein bisschen wie ein Theater machen. Die rechten Leute mitnehmen, auf die hast zwar auch nicht sehr viel Geld, weil es halt einfach viel Musiker ist, aber genau das würde funktionieren. Und da wären die alten Fans, Crocus-Fans, die kämen massenhaft. Wenn aber wiederum ein Rock'n'Roll-Konzert machen willst und meinen, sei jetzt der alte, der junge, sexy Rock'n'Roller, vergiss es einfach.
Ich würde es so machen. Das hat es ja schon mal gegeben, die legendäre Rockabilly-Session von Carl Perkins, wo er einfach alles, was Rang und Namen hat, auf die Bühne geholt hat. Das ging ich auch hören.
Genau.
Natürlich.
So etwas müsstest du machen. Aber dort ist halt, weiss halt auch nicht, wie... Ja... Wie das Ego dort immer noch mitspielt. Oder? Ich meine, der Freddy Steady, wer hat den Namen erfunden? Ich meine, da ist im Moment da Dings rum. Ich weiss, wer es erfunden hat. Das war der Nägeli, der dann auf Meter, auf Tui All einfach Freddy Steady draufgeschrieben hat. Und der Fonro nimmt halt einfach in Anspruch, dass er den Namen erfunden hat. Jetzt kannst du mal überlegen, wieso es im Facebook nicht Freddy Steady heisst, sondern Freddy Frutig. Ja, jetzt weiß auch nicht. Vielleicht ist ja das, bin ich paranoid, ich weiß es nicht.
Also ich habe noch eine Gegentheorie. Ja. Es gibt nämlich einen Country-Musiker, der Freddy Steady mit einem Anhängsel hinten dran hat.
In Amerika, gell?
Ja, genau. Wo viel länger schon mit dem Namen
das unterwegs weiss ich. Ist. Das genau. Ja, das kann, also weißt du, ich tue das nicht behaupten, überhaupt nicht. Einfach, wenn man die Indizien so ein bisschen schaut, könnte man sagen, ja, es liegt eigentlich nöch. Aber es ist schon so, wie du sagst. Der Freddy Steady, der ist schon ewig lang und ist relativ bekannt in Amerika.
Ja, ja. Ja. Hat ein paar Scheiben aus.
Genau.
Spannend, wenn man so ein bisschen das Netz durchsucht. Spannend, Geschichten zu erfahren, aus verschiedenen Sichten vor allem.
Genau.
Das ist, wir haben es eben vorhin wirklich diskutiert, schon ein bisschen, wenn man in der gleichen Situation im Leben miteinander zusammen ist, dann gibt es verschiedene Sichtweisen und Wahrnehmungen.
Definitiv.
Das ist die Wahrheit,
genau.
Die wir gehört haben. Soll sich dann immer pisst fühlen. Und wenn er sich pisst fühlt, ist er vielleicht eben gleich nicht so Rock'n'Roll,
genau.
Wie man das gegen aussen gibt. Ich bin froh, haben wir das können machen. Merci viel, viel mal, dass du das auch deinen Fans und auch meinen Podcast-Hörern zur Verfügung stellst. Wir sind hier gemütlich bei einem Kaffee gehockt zu einer musiker-unchristlichen Zeit. Für das sage ich merci vielmals, Freddy Steady oder Freddy Frutig.
Wie auch immer. Ist für mich nicht so verrückt wichtig. Oder? Also, ich bin dort nicht so. Ich habe gesagt, meine Profilierungsneurose habe ich durchgelebt. Es war geil gewesen. Ich war auch zeitweise Sauhund, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe daraus gelernt und bin heute, glaube ich, ziemlich geerdet. So.
Ich nehme die auch so wahr.
Genau.
Das ist so. Mit einer Zigarre in der
genau,
Hand.
Genau.
Und ich glaube, das ist etwa das, was uns verbindet.
Genau.
Hey, Freddy Steady.
Dankeschön.
Podcast Bad Cat Cousy mit dem Namen Hä? Hört rein, teilt es. Merci vielmals und eine coole Zeit.
Podcast Bad Cat Cousy. Yeah.